Wo du hingehst, dort will auch ich hingehen. Und wo du lebst, dort möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Vermutlich denken die meisten von uns, wer heiratet denn heute? Weil es einfach ein beliebter Text ist, den sich ein Brautpaar aussucht für ihre Trauung. So ein ewiges Versprechen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Und wo du lebst, da will ich das auch machen. Dein Volk soll mein Volk werden, dein Gott soll mein Gott sein. Ich schaue mich um, kein Brautpaar da. Nein, wir sind nicht zur Trauung hier, wir sind im Go-Live-Gottesdienst. Du bist genau richtig. Mehr als eine Liebesgeschichte. Ich möchte über diesen romantischen Moment, der in dem Text ja gar nicht steht, weil es ja die Schwiegertochter zur Schwiegermutter sagt und nicht die Braut zum Bräutigam oder umgekehrt, hinausgehen. Drei Einsichten aus dem Leben von Naomi, Ruth und Boas, den drei Hauptdarstellern in diesem Buch Ruth. Gedanke Nummer eins. Dein liebevoller Glaube färbt mehr ab, als du denkst. Ich nehme dich ein bisschen mit in die Geschichte, die sich dort darstellt. Da ist ein junges Ehepaar, Elimelech und Naomi. Sie leben in Israel, sie haben zwei Jungs, Mahlon und Kiljon. Und das Leben könnte schön sein. Aber wir erleben, dass das Leben eben oft nicht so schön ist, wie wir uns das ausmalen. Es ist Hungersnot. Und diese Hungersnot ist so stark, dass Elimelech und Naomi überlegen, wir müssen uns um unsere Familie und um unsere Jungs kümmern. Im Nachbarland, im Ausland, im Moab, dort scheint es Essen zu geben. Wir wandern aus. Und wenn man das so liest, dann könnte man ja denken, ist Israel nicht das verheißene Land, wo Milch und Honig fließen sollten? Warum gehen die weg? Ist da nicht genug Gottvertrauen? Und Elimelech, dieser Name, der heißt doch, mein Gott ist König. Und dann gehst du ins Nachbarland und bleibst nicht im verheißenen Land. Und sie ziehen dorthin und sie leben dort. Und dann steht dort, Elimelech stirbt. Und wir könnten so denken, ist das vielleicht eine Strafe Gottes? Wäre er mal in Israel geblieben. Und dann lesen wir, dass die beiden Söhne Mahlon und Kiljon, moabitische Frauen, mit einem Glauben an andere Götter heiraten. Und wir könnten so denken, was wir natürlich nicht machen, aber wir könnten ja, haben Elimelech und Naomi in ihrer Erziehung und in ihrem Vorbild versagt? Waren sie nicht fromm genug? Haben sie nicht genug vom Gott Israels erzählt? Haben sie nicht das erzählt, was Mose dem Volk mitgegeben haben, dass sie eben nicht Menschen von einem anderen Glauben heiraten sollen? Was ist denn da los? Und die Söhne sterben. Und vielleicht könnte in unseren Hinterköpfchen die Frage aufploppen, na, gerechte Strafe Gottes? Und jetzt lebt Naomi dort alleine im Ausland. Und irgendwie kommt die Nachricht an sie heran, die Hungersnot, die Schwere, weshalb ihr weg seid, ist vorbei. In Israel gibt es wieder ausreichend Essen. Und sie kehrt zurück nach Israel. Und ihre beiden Schwiegertöchter, Ruth und Orpa, sie begleiten sie bis zur Landesgrenze. Und dort sagt Naomi, kehrt um. Fangt ein neues Leben an. Ich spreche euch frei von dieser Pflicht, dass ihr euch um mich kümmern müsst, dass selbst wenn, es gab so eine Regelung, wenn da nochmal ein Sohn da wäre, sie sagt, selbst wenn ich nochmal heirate, ich bin alt und ihr würdet den Sohn heiraten, wie alt seid ihr dann? Also von dieser Pflicht, dass sie gebunden sind, spricht sie sie los. Und Orpa geht zurück und Ruth bleibt aber bei ihr und spricht dann diese Worte, die ich anfangs gesprochen habe. Und sie kommen zurück in die Heimatstadt und dort sagt Naomi etwas, was ganz viel davon ausdrückt, wie sie sich sieht und wie sie so das, was sie alles jetzt erlebt hat, wie sie das wahrnimmt. Also große Aufregung ist in Bethlehem, ist das nicht Naomi, fragten die Frauen, nennt mich nicht mehr Naomi, erwiderte diese, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat mir das Leben bitter gemacht. Reich und wohlhabend bin ich ausgewandert und mit leeren Händen lässt mich der Herr heimkehren. Warum solltet ihr mich Naomi nennen, wenn der Herr mir so viel Leid zugemutet und der Allmächtige solches Unglück über mich gebracht hat? Naomi, das bedeutet die Liebliche, die Wonnevolle, das Angenehme. Und all die Fragen, die so in unseren Hinterkopf aufgeplöppt sind, die sind bei Naomi präsent. Das ist ihr Bild und ihr Glaube. Sie sagt nicht von Gott ab, aber sie sagt, Gott hat mir viel Bitteres angetan. Und irgendwie schwingt die Frage nach einer Strafe da auch mit. Ich bin nicht die Liebevolle, die Wonnevolle. Da ist nichts Angenehmes mehr in meinem Leben. Gott hat mir viel Bitteres getan. Und an der Stelle setze ich ein Aber. So ein Aber negiert ja alles, was wir vorher gesagt haben. Und oft kommt so ein Aber, wenn alles toll ist, und dann kommt irgendeiner mit einem Ja-Aber. Jetzt setze ich das Aber. Ruth sagt, dein Gott ist mein Gott. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bewegt Ruth, diese junge moabitische Frau, die in einem anderen Glauben aufgewachsen ist, die geheiratet hat und ihren Mann verloren hat, die mitbekommen hat, dass ihr Schwager gestorben ist und wahrscheinlich auch der Schwiegervater und die all das Leid im Leben Naomis mitbekommt. Was ist an dem Glauben Naomis so attraktiv und anziehend, dass sie sagt, dein Gott ist mein Gott? Und jetzt kann ich nur für mich sprechen. Das Bittere und das Leidvolle würden mich nicht dahinziehen zu sagen, dein Gott soll mein Gott sein. Ruth scheint etwas ganz anderes im Leben von Naomi zu sehen, als Naomi von sich selber sieht. Und wenn ich mir die ganze Geschichte anschaue, dann erlebe ich und sehe, dass Naomi trotz all des Bitteren, was sie erlebt, absolut liebevoll lebt. Sie will das Gute für ihre Schwiegertöchter und sagt, ich spreche euch frei, fangt ein neues Leben an, nutzt nochmal eine zweite Chance. Sie spricht sie frei. Ruth geht mit. Und in der ganzen Geschichte sehen wir, dass Naomi immer im Blick hat, wie kann das Beste für Ruth dabei rumkommen. Sie hat gar nicht das Beste für sich im Blick, sondern sie hat immer so was ganz Liebevolles an sich. Und ich glaube, das ist das Attraktive und Anziehende an dem Glauben, den Ruth bei Naomi sieht. Weil sie sieht, dieses Liebevolle kommt von Gott. Und ich merke, wenn ein Mensch so liebevoll ist, weil er an Gott glaubt, dann möchte ich an diesen Gott glauben. Dieser liebevolle Glaube, den Naomi hier lebt, der führt Menschen zu Gott. Und vielleicht sagst du manchmal, ich erzähle anderen Menschen was von Gott und ich lade die auch schon mal ein und was passiert da? Dein liebevoller Glaube färbt mehr ab, als du denkst. Ein zweiter Gedanke, der sich aus dieser Geschichte für mich ergibt. Wenn du helfen kannst, dann tu es. Die beiden sind in Bethlehem und nachdem so die Willkommensgeschenke aufgebraucht sind, merkt Ruth, wir müssen ja irgendwas machen, damit wir hier überleben können. Und ich sehe, wie Ruth alles dafür tut und hilft, wo sie Naomi helfen kann. Nummer eins ist, sie bleibt eben bei Naomi. Sie lässt sie nicht allein über die Grenze gehen. Sie sagt, ich fühle mich verpflichtet und ich habe dich lieb gewonnen und wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Ich gebe mein Volk auf, ich begebe mich ins Ausland. Mit all den Herausforderungen, die das mit sich bringt. Und dann geht sie los und geht auf den Acker, aufs Grundstück raus und sammelt Getreide auf. Es war so üblich, es war Erntezeit und es blieb immer ein bisschen was liegen für die Menschen, die nicht so viel hatten. Und es war erlaubt, dass man dann einsammeln konnte. So eine Art Sozialversorgung, die in diese Gesellschaft eingebunden war. Und das ist nicht, du hast hier einen Gutschein und du kannst damit einkaufen gehen. Das war eine mühevolle Arbeit, der sie sich da aussetzt. Und Ruth tut alles, damit es Naomi gut geht. Sie sieht die Möglichkeiten, ihre vielleicht eingeschränkten, und sie macht das. Dann begegnen wir plötzlich Boas. So in jeder Geschichte muss ja auch noch so ein männlicher Hauptdarsteller kommen und unser männlicher Hauptdarsteller ist Boas. Dem gehört das Grundstück. Der ist der Großgrundbesitzer. Der guckt, dass seine Leute gut arbeiten und ernten und der schaut sich um und der sieht plötzlich Ruth und fragt, ja, wer ist denn das? Und die erzählen das und die sagen, ja, die kommt aus Moab und die ist total fleißig und die bringt sich ein und die ist nett und freundlich und die fragt und die kümmert sich um Naomi, das hast du dich doch rumgesprochen. Und Boas sagt, ja, wir sind so entfernt verwandt, die ist ja wieder zurück, ah, das ist die Ruth, Und dann guckt er noch ein zweites Mal hin, das kommt ja auch noch dazu. Und dann macht er etwas und er sagt seinen Leuten, ihr beschützt sie. Also er hat die Macht, seinen Leuten was zu sagen und er setzt sich für Ruth ein. Für die Ausländerin. Weil er nämlich weiß, dass Gott seinem Volk an mehreren Stellen mitgegeben hat und hat gesagt, ihr selber wart Ausländer und deshalb sollen Ausländer es bei euch genauso gut haben. Für sie gelten die gleichen Rechte. Am Sabbat sollen auch die Ausländer nicht arbeiten. Was für ein spannender Blick in Zeiten, wo Menschen da sind, die sagen, Ausländer sollen wieder gehen, sagt Gott. Ausländer gehören auch mit zu meinem Volk und in meine Gesellschaft. Gott sieht das hier ganz anders, als das manche Menschen in unserer Gesellschaft sehen. Und Boas wird ihr Unterstützer. Er erlaubt ihr einzusammeln. Dann gibt er noch ein paar Tipps und sagt, guck mal, wenn du da hingehst und zu der Uhrzeit, da bleibt auch ein bisschen mehr liegen. Ruh dich aus, mach, wenn es die Sonne ganz heiß scheint, auch nochmal eine Pause. Setz dich zu meinen Leuten, damit du nicht belästigt wirst. Und dann gibt er seinen Leuten Anweisungen und sagt, wenn die Ruth unter euch sammelt, dann lasst ihr mal ein bisschen mehr liegen. Also Boas hat die Möglichkeit zu helfen und er tut das. Und Naomi hat auch die Möglichkeit zu helfen, nämlich ihrer Schwiegertochter Ruth und gibt ihr die richtigen Ratschläge. Wie soll sie vorgehen? Wie soll sie sich verhalten? Sie merkt, sie kommt mit ganz viel zurück. Sie ist sehr klug, hat eine Lebensweisheit und will auch schauen und weiß, ich werde irgendwann sterben, dann ist Ruth hier alleine. Ich möchte, dass sie versorgt ist, gut versorgt ist, wenn sie gut heiratet. Und gibt ihr ein paar Tipps, wie das so abläuft, dass sie den richtigen bekommt. Man könnte sagen, sie verkuppelt die, meint das aber ganz gut. Diese Geschichte ist voll von Menschen, die die Möglichkeiten haben zu helfen und das machen. Und das finde ich gut. Wenn du helfen kannst, denk nicht lange drüber nach, tu es. Ein dritter Gedanke, wenn ich diese Geschichte lese, der lautet, lass uns einander mehr segnen. Denn wenn wir segnen, segnet Gott. Segnen heißt, dem anderen etwas Gutes wünschen. Segnen heißt, auf den anderen den Namen Gottes legen und damit die Voraussetzung schaffen, dass Gott etwas Gutes bewirken kann. Ich lese einfach mal einen Schwung Texte aus diesen vier Kapiteln, die das so deutlich machen. Da steht nicht immer explizit segnen, je nach Übersetzung, aber wir haben so im Kopf dem anderen was Gutes wünschen. So, Kapitel 1, Vers 8. Unterwegs sagte Naomi jedoch zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht lieber zurück nach Hause zu euren Müttern. Der Herr vergelte euch eure Liebe, die ihr euren verstorbenen Männern und auch mir entgegengebracht habt. Er schenke jeder von euch ein neues, ruhiges Zuhause in einer zweiten Ehe. Dann küsste sie sie zum Abschied und alle drei weinten laut. Kapitel 2. Da sagt der Boas zu Ruth, der Herr, der Gott Israels, unter dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Dann sagt Naomi über Boas im Gespräch mit Ruth, wo hast du heute nur so viel Korn gesammelt, rief Naomi. Wo hast du gearbeitet? Der Herr segne den, der sich so großzügig um dich gekümmert hat. Ruth erzählte ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sie sagte, der Mann, auf dessen Feld ich heute war, heißt Boas. Der Herr, der seine Gnade gegen den Gnade weder den Lebenden noch den Toten entzogen hat, segne ihn, sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter. Dieser Mann ist einer unserer nächsten Verwandten, einer der Loskäufer unserer Familie. Nächste Begebenheit, Boas zu Ruth. Der Herr segne dich, meine Tochter, rief Boas aus. Jetzt zeigst du noch größere Liebe als bisher, weil du nicht jüngeren Männern nachläufst, obwohl, egal ob reich oder arm. Nächster Abschnitt, da sprechen dann das Volk und die Ältesten, als ausgemacht ist, dass die beiden heiraten dürfen. Da sagten alle, die im Tor zusammen waren, um die Ältesten, wir sind Zeugen. Der Herr beschenke die Frau, die jetzt in dein Haus kommt, so reich wie Rahel und Lea, aus denen das ganze Volk Israel hervorgegangen ist. Dein Familienglück soll sich mehren in Ephrata und dein Name bedeutend werden in Bethlehem. Und der Herr schenke dir durch diese junge Frau ebenso viele Nachkommen wie unserem Ahnherrn Peresch, dem Sohn von Tamar und Juda. Dann etwas später und die Frauen der Stadt sagten zu Naomi, gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch dieses Kind, weil Ruth wird schwanger, durch dieses Kind sollst du innerlich wieder gesund werden und im Alter soll es für dich sorgen. Denn es ist der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich so sehr geliebt und die dir mehr bedeutet als sieben Söhne. Und am Ende der Geschichte steht, und die Nachbarinnen sagten, jetzt hat Naomi endlich wieder einen Sohn. Und sie nannten ihn Obed, er wurde der Vater von Isai und der Großvater von David. In dieser ganzen Geschichte, immer wenn die Menschen sich begegnen, segnen sie einander. Naomi segnet ihre Schwiegertöchter und sagt, Gott schenke euch, dass ihr nochmal eine zweite Ehe habt und dass ihr da reich gesegnet seid. Dann spricht Boas einen Segen über Ruth, weil er merkt, da ist jemand, der kümmert sich. Und Naomi segnet Boas, obwohl sie noch gar nicht weiß, wer das ist, und spricht nochmal einen Segen. Und dann treffen die sich da nachts und kommen sich ein bisschen näher. Und der Boas sagt, Mensch, du sollst gesegnet sein, weil du läufst nicht den jungen Männern nach, sondern du bist ehrhaft. Und dann stielen die das ein, dass die heiraten dürfen. Da gab es so einen Deal, da ging es noch um so ein Grundstück vom Elimelech und wer das kaufen darf. Und dann weiß Boas ganz geschickt, wie er das hinkriegt, weil wer das Grundstück kauft, der muss auch die Ruth heiraten. Und das ist ja sein eigentliches Ziel und das kriegen die dann schon ganz gut hin. Und dann sprechen die Ältesten Segen und sagen, Segen zeigt sich auch, indem ihr Nachkommen bekommt. Und das wird dann beschrieben. Das ist der Sohn, der geboren wird, wie ein Segen für Naomi, aber auch für Boas und Ruth. Und dieser Segen zeigt sich vollkommen, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte Israels kommen, dass hier dann gesagt wird, das Kind, was geboren wird, ist der Großvater. Boas war der Vater von Obed, er ist dann der Großvater von König David. Der Segen zeigt sich so sehr, dass Ruth nachher im Stammbaum von Jesus erwähnt wird. Nochmal der kleine Hinweis, auch Jesus nimmt die Ausländerin Ruth mit in seinen Stammbaum. Völlig normal. Sagt nicht bloß nein, mein Stammbaum muss so rein von einem Stamm sein. Diesen Blick hat Gott nicht. Alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen gehören zu ihm. Überall, wo sich die Menschen begegnen, segnen sie einander. Und das motiviert mich, Segen nicht bloß in so besonderen Situationen auszusprechen. Ich begann ja mit dem Blick auf die Hochzeit, auf die Trauung, da spricht man einen Segen für das Brautpaar. Oder wenn ein Pastor oder ein Ältester ordiniert wird, dann segnen wir vielleicht auch. Ein Kind wird gesegnet. Sondern ganz normal, das in meine Begegnung mit Menschen einzubauen. Ins morgendliche Gebet für die Kinder, für den Ehepartner, mit einzubauen, einander zu segnen, wenn ein gutes Gespräch da war, einander den Segen Gottes zusprechen. Weil Gott dann segnet. Drei Gedanken aus dieser Geschichte von Ruth und Naomi und Boas, die viel mehr ist als eine Liebesgeschichte. Lebe liebevoll deinen Glauben. Dein liebevoller Glaube strahlt viel mehr aus, als du glaubst. Wenn du helfen kannst, dann mach es. Oft sind es ja die Kleinigkeiten. Es muss ja nicht das große Hilfswerk sein, was du gründest. Die kleine Hilfe bei der Nachbarin, am Arbeitsplatz, in der Familie. Lass uns einander mehr segnen. Ich lade dich ein, dass wir zusammen beten. Lade dich ein, dass wir dazu aufstehen. Großer Gott, in dieser Geschichte, die so tragisch und bitter beginnt, mit Hungersnot, mit Reise ins Ausland, mit Tod und Bitternis und Einsamkeit, schaffst du so viel Gutes und Liebevolles. Das ist gut, dass wir diese ermutigende Geschichte lesen. Und auch wenn wir manchmal glauben, dass unser Leben gar nicht so sehr von dir geführt ist, wenn wir fest zu dir halten und deine Liebe unser Leben prägt, färbt es viel mehr ab auf Menschen, als uns bewusst ist. Darum öffnen uns die Augen da, wo wir helfen können, dass wir einfach helfen. Und öffne unsere Augen dafür, dass wir viel mehr segnen, weil du auch ein Gott bist, der so gerne uns segnest. Hab herzlich Dank dafür. Amen.